Was liest die da? Kurzgeschichten für zwischendurch. Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten. Genrefrei und authentisch. Gelesen von Silke Siegel.
Der Fall Jenna von Jaden Quinn. Donnerstag, 5. Oktober 2000, Charleston. Die Kälte der gekachelten Wand in Jennas Rücken kriecht ihr in die Knochen. Mit jeder Sekunde ein wenig mehr. Dabei ist die Luft auf der Tankstellentoilette heiß und stickig. Der Schweiß klebt ihr auf der Stirn, während sie auf das trockene Blut an ihren Händen starrt. Jetzt zählt es, glaubt sie, die Stimme ihrer Trainerin zu hören. Jetzt zählt es, Jenna. Kneifen gilt nicht. Zieh es durch. Sie muss die Cops rufen, aber nichts ist schwerer, als ihr Mobiltelefon zu zücken. Denn niemand kann ihr garantieren, dass die Polizei sie nicht genauso hassen wird wie der, dessen Blut an ihren Händen klebt. Übelkeit überfällt sie so unerwartet, dass sie die Toilette, die nur Zentimeter neben ihrem Kopf stumm wartet, anfangs verfehlt. Galle verätzt ihre schmerzende Kehle. Gott, ich habe es durchgezogen. Nicht lange davor war dies ein Abend wie jeder andere. Für Oktober vielleicht ein wenig zu warm und zu schwül. Das Training machte Spaß, obwohl Jenna Hunger hatte, weil sie vor lauter Aufregung direkt nach der Arbeit zum Stadion gefahren war. Das Patriots Point Soccer Stadium war erst vor einer Woche fertiggestellt worden, und das war ihr erstes Training auf dem neuen Rasen, unter dem Licht der Scheinwerfer, im Schatten der modernen Tribünen. »Auf diesem Rasen, Mädels, werden wir Geschichte schreiben«, rief Hannah, ihre Trainerin, begeistert, bevor sie das Team zum Warmlaufen schickte. Auf dem neuen Feld war das Training ein völlig anderes. Die Zuschauer, die es noch nicht gab, tobten, als die ersten Tore fielen. Die Anzeigetafeln, die noch gar nicht angeschlossen waren, berichteten von den baldigen Triumphen und Jenna Joanne Johnson war sicher, auf diesem Rasen den Sprung in die Profiliga zu schaffen. Denn eines Tages würde sie bei der Weltmeisterschaft für Amerika spielen. Davon träumte sie, seit sie 7 Jahre alt war. Und mit der Aufnahme bei den Cougars war sie diesem Schritt so nah wie nie zuvor. »Hört ihr das? Wir werden Geschichte schreiben!« rief Hannah noch einmal. Sie würde Recht behalten. Das schworen sie. Die 29 Soccer-Mädels der Charleston Cougars. Es war ein stummer Schwur, aber Jenna konnte ihn in den Augen ihrer Teamkameradinnen lesen. Ganz besonders sah sie ihn im Blick von Rusty. Die zwinkerte ihr verstohlen zu, wie immer, wenn sie glaubte, Jennas Gedanken lesen zu können. Und Jenna liebte sie nur noch mehr dafür, dass sie regelmäßig falsch lag. Rusty Moore, eigentlich Ruby Moore, war seit dem Augenblick, da Jenna ihr aufgrund ihrer alten Schrottmühle den Namen Rusty gegeben hatte, ihre Freundin. Nicht nur Freundin, sie war die Liebe ihres Lebens. Sie war nicht die schönste Frau, die sie je getroffen hatte, aber die wunderbarste. Wenn sie lachte, lag Musik in der Luft. Wenn sie weinte, litt Jenna Schmerzen. Und wenn ihre Schuhe einen Ball streiften, dann brach die Hölle über ihre Gegner herein. Rusty spielte besser als sie, deutlich besser. Aber Jenna war nicht eifersüchtig, solange Rusty nach jedem Training ihre Hand nahm, sie zum Bus brachte und zum Abschied küsste. Sie tat es auch heute. Sie küssten sich selten in der Öffentlichkeit. Aber hier, unter den anderen Mädels und vor dem Cougars-Banner, fühlten sie sich so sicher wie nirgends sonst. Die Charleston University, insbesondere die Mädchenmannschaften, lebten die Toleranz, die sie sich auf die Fahnen geschrieben hatten. Das Team, die Trainerin und der Fußball waren die Basis, die Jenna aufgefangen hatte, als ihr Coming-out, genauer gesagt die Reaktion ihrer Eltern darauf, ihr den Boden unter den Füßen weggerissen hatte. Sie hatte ihre Familie verloren, ihr Zuhause und einen Großteil ihrer Freunde. Aber der Fußball war ihr geblieben. Und Rusty, ihre Rusty. »Jenna Joanne Johnson, wenn du noch länger ins Leere starrst, werde ich versuchen, dich wach zu küssen.« Jenna erwachte aus ihrer Tagträumerei und sah auf, direkt in Rustys braune Augen, die sie amüsiert musterten. »Bin wach, aber küss mich trotzdem«, sagte sie. Rusty tat es, und Jenna zog sie an sich. Genoss, dass sie etwas kleiner war und es nichts Bequemeres gab, als ihre Stirn an Rustys zu legen. »Heiratest du mich irgendwann?«, hörte sie sich fragen. Rusty lachte. »Nein!« »Falsche Antwort«, Jenna seufzte. »Wir dürfen nicht, Dummerchen.« »Noch nicht. Selbst wenn wir dürften, würde ich dir diese Frage nicht bei Nacht an einer Bushaltestelle durchgehen lassen. Wenn du mich willst, musst du meinen Vater um Erlaubnis bitten, meiner Familie 20 Kamele mitbringen und auf die Knie fallen.« Jenna musste lachen, auch wenn ihre Mutter noch auf ganz ähnliche Weise verheiratet worden war, bevor sie Jahre später mit ihrem Vater nach Amerika gekommen war. »Mal sehen.« Rusty löste sich von ihr und lächelte sie an. »Ich muss leider los, sonst komme ich zu spät. Bist du sicher, dass ich dich nicht bis zum Coleman Boulevard mitnehmen soll?« »Ja, fahr nur. Wir sehen uns morgen.« »Bye.« Sie küsste Jenna noch einmal. »Ich liebe dich«, rief Jenna ihr nach, als Rusty bereits beschwingten Schrittes davonging. »Ich weiß«, rief Rusty zurück, winkte ihr zu, ohne sich umzudrehen, und stieg in ihre Rostschüssel. Jenna wartete lange auf den Bus. Es war längst dunkel, die immer noch viel zu warme Luft bewegte sich kaum, die Schwüle ließ sie schwitzen. In der Ferne standen drei junge Männer um einen Jeep herum und unterhielten sich. Gelegentlich sahen sie zu ihr herüber. Einer telefonierte. Kurz darauf kam ein vierter dazu. Nur der Bus kam nicht. Als er satte 20 Minuten über der Zeit war, verfluchte Jenna sich, nicht mit Rusty zum Coleman Boulevard gefahren zu sein, und rückte ihre Trainingstasche zurecht. Dann würde sie eben laufen. Ein kleiner Cooldown hatte noch niemandem geschadet. Und sie mochte es, nachts über die Arthur Ravenel Junior Bridge zu gehen. Es war zwar laut und der Weg ziemlich lang, aber die Lichter an der Küste und von den vorbeiziehenden Wagen waren wunderschön. Ihre fröhliche Stimmung wich Besorgnis, als sie am Rande des Parkplatzes, wo das geteerte Areal in einen Fußweg überging, feststellte, dass die Männer ihr folgten. Sie waren etliche Meter von ihr entfernt, aber gingen ihr auf direktem Wege nach. Und zwar erst, seitdem sie sich in Bewegung gesetzt hatte. »Sicher nur Zufall«, versuchte Jenna sich zu beruhigen. Der Fußweg Richtung Arthur Ravenel Junior Bridge verlief durch den Mount Pleasant Park. Er war gewunden und unter den Bäumen war es trotz der Laternen dunkel. Ihre Unruhe wuchs, als sie hinter sich lauschte. Die Geräusche verrieten, dass die Kerle in leichten Trab verfallen waren, seit sie außer Sichtweite war. Nur Sekunden später tauchten sie hinter ihr auf, nur noch knapp 30 Meter entfernt.
»Hey, du, warte mal!«
Jenna dachte nicht daran. Sie begann zu rennen.
»Scheiße, hinterher!« hörte sie einen rufen.
Die Kerle hatten nicht den Hauch einer Chance. Jenna war erschöpft, aber aufgewärmt vom Training, aufgerüttelt von der Angst und die geborene Stürmerin. Sie hatte fliegen gelernt, als sie das erste Mal einen Rasen betreten hatte. Jenna vernahm die leiser werdenden Schritte der Männer, ihre leiser werdenden Rufe. Sie flog durch die Nacht. Ihre langen Beine trugen sie in Rekordzeit zum Ende des Parks, wo eine Treppe hinauf auf die Brücke über den Cooper River führte. Auch sie sprintete Jenna zwei Stufen auf einmal nehmend hinauf. Erst als das beruhigende Rauschen des Johnny Dot Boulevard hinter ihr laut wurde, blieb sie stehen und sah hinunter auf den Weg, den sie gekommen war. Er war leer. Sie wartete noch einen Moment, aber es kam niemand. Erleichtert, aber noch immer mit schnellen Schritten, ging Jenna weiter. Den Lichtern schenkte sie ausnahmsweise wenig Beachtung, auch nicht der schweißtreibenden Schwüle. Als sie das Ende der Brücke erreichte, klebte ihr das T-Shirt am Rücken. Auf der geschwungenen Auffahrt kam ihr ein Jogger mit einer Stirnlampe entgegen. Er grüßte sie mit einem Nicken. Obwohl sie es lächelnd erwiderte, sah sie ihm misstrauisch nach. Doch er lief einfach weiter hinauf zur Brücke. Sie überquerte die Straße in Richtung des Parkplatzes, der den kürzesten Weg in Richtung Innenstadt darstellte und den sie jedes Mal nahm. Besonders der hintere Teil, von wo aus ein Trampelpfad in Richtung City führte, war relativ leer. Ein Umstand, der sie beruhigte, allerdings nur, bis sie erkannte, dass einer der drei Wagen, die verstreut auf dem Schotterplatz standen, ein grauer Jeep war. Instinktiv blieb sie stehen. 11 Meter zwischen ihr und dem Auto lagen genau 11 Meter. Es gab keine Entfernung, die sie besser abschätzen konnte als diese. Die Angst kehrte zurück, wurde zur Panik, als der Wagen unvermittelt angelassen wurde, die Lichter aufflammten und wie die Augen eines Raubtieres auf sie zuhielten. Sie stand da wie festgewachsen. Der Wagen bremste vor ihr und die 4 Kerle sprangen aus dem Fahrzeug. Der Fahrer, ein kleiner, drahtiger Typ mit Baggy-Jeans und einer ärmellosen Daunenjacke, kam auf sie zu.
»Hast doch nicht geglaubt, dass du uns davonkommst!«
Jenna fragte sich, ob er die Daunenjacke trug, weil sie ihn breiter machte, als er war. Denn niemand brauchte bei diesen Temperaturen eine Jacke. Der Gedanke gab ihr nur wenig Mut, aber sie würde alles nehmen, was sie kriegen konnte.
»Lasst mich in Ruhe!«
rief sie, überrascht, dass ihre Stimme nicht zitterte, obwohl ihre Finger bebten und sich eiskalt anfühlten. Der Kleine fuhr zu seinem etwas größeren Kumpan herum.
»Scheiße, Kyle, mach die Karre aus! Wir stehen hier wie angestrahlt!«
Kyle folgte der Anordnung, und sowohl das Geräusch des Motors als auch das Licht erstarben urplötzlich. Jenna blinzelte gegen die Dunkelheit an. Ehe sie begriff, hatte der Kleine sie an der Schulter gepackt.
»Ich hab gesehen, wie du diese Schlampe geküsst hast. Hat's dir gefallen?«
Er stank nach Nikotin und Bier.
»Das geht dich einen Scheiß an! Lass mich los!«
Sie stieß ihn von sich. Er lachte.
»Haltet sie fest!«
Sie kam zu dritt, bekamen sie zu fassen, ehe Jenna ihren müden Beinen sagen konnte, was zu tun war. Sie wurde grob gepackt, schrie, aber einer hielt ihr die Hand vor Mund und Nase. Ihr Versuch, ihn zu beißen, misslang, weil er ihren Kiefer zusammenpresste.
»Vorsicht, das Lesbenluder ist bissig«, sagte einer von ihnen. »Das verlernt sie schon wieder«, zischte es an Jennas Ohr.
Es war der Kleine. Sie wurde grob gegen die Motorhaube des Jeeps geworfen. Der Aufprall nahm ihr für einen Augenblick den Atem. Gleich darauf spürte sie einen Unterarm im Nacken.
»Ist nur zu deinem Besten, Schätzchen«, keuchte der Kleine.
Anhand der Laute in ihrem Rücken erriet Jenna, dass er sich die Jacke abstreifte und den Gürtel aus den Schnallen zog.
»Wir machen alle mal Fehler«,
er sprach abgehackt.
»Komm vom Weg ab. Du bist nur ein bisschen verwirrt, weil du schon so lange keinen Schwanz mehr hattest.«
Ihr wurde übel vor Wut und Angst. Sie bäumte sich auf, als der Kerl nach dem Saum ihrer Trainingshose griff. Kurz schaffte sie es, den Oberkörper aufzurichten, dann bekamen die Männer sie wieder in den Griff. Jenna schrie gegen die Hand, die sie zum Schweigen bringen wollte. Kurz dachte sie an Rusty.
»Jetzt halt schon still, Schlampe!«
Eine Hand packte ihr Haar. Ihre Stirn krachte auf die Motorhaube und schwächte ihren Widerstand. Das Wenige, was sie in der Spiegelung der Windschutzscheibe hatte sehen können, verschwamm vor ihren Augen. Dafür schärften sich explosionsartig ihre anderen Sinne. Ihre rechte Hand streifte etwas, etwas Hartes, etwas, was ihr bekannt vorkam. In jenem Moment, als der Bastard ihr die Hose herunterzog und irgendetwas von »auf den rechten Weg zurückbringen« faselte, griff ihre Hand in die Jeans des Typen zu ihrer Rechten. Der merkte es zu spät. Ihre Finger schlossen sich um das Messer. Sie riss es aus seiner Hose. Es musste Schicksal sein, dass es ein ähnliches war wie jenes, das ihr Bruder jahrelang vor ihren Eltern verborgen und mit dem er ständig angegeben hatte. Ein Springmesser. Eines, wie jeder Möchtegern-Gangster eines trug, wenn er Schulkindern ihr Taschengeld oder ihre Mobiltelefone erpressen wollte.
»Fuck, sie hat mein...«
Die Klinge sprang auf. Im nächsten Wimpernschlag stach sie zu. Die widerwärtige Wärme nackter Haut an ihrem Hintern verschwand. Dafür erklang ein Schrei. Ihre Arme waren frei, ihre Peiniger aus Angst zurückgewichen. Sie fuhr herum. Gekrümmt stand der kleine Scheißkerl vor ihr, die Hose in den Kniekehlen, die Hand auf seine Hüfte gepresst. Erst jetzt begriff sie, dass sie es war, die schrie. Der große Kerl direkt neben ihr machte einen Schritt vor und packte sie erneut. Jenna stach auch nach ihm, traf ihn am Arm. Er fluchte und wich zurück, aber sie konnte nicht aufhören. Sie rannte auf den Kleinen zu, der ihr voller Unglauben und Abscheu entgegenstarrte, als hätte er vergessen, was er mit seinem schlaffer werdenden Schwanz eben noch vorgehabt hatte. Sie spürte, wie sie den Arm hob, hörte Rufe ringsum, aber die Klinge traf, ohne dass sie es aufhalten konnte oder wollte. Ein Schlag traf sie gegen die Schläfe, ein Tritt in die Seite. Jenna stolperte über ihre eigene Hose, die an ihrem Oberschenkel hing, aber sie stach wieder zu. Ihr Peiniger stürzte rückwärts. Sie folgte ihm wie ein Donnerschlag dem Blitz, schrie noch immer, ihre Hände wurden feucht. Durch das Rauschen in den Ohren vernahm sie den schnellen Rhythmus sich entfernender Schritte und dann nichts mehr. Keuchend kniete sie vor einer blutüberströmten Daunenjacke, einem entblößten Monster, dessen Augen leer in den Nachthimmel starrten. Jenna ließ die Klinge fallen und rannte. Sie findet sich vor dem welligen Blechspiegel der Tankstelle wieder. Ihre Augen sind geweitet. Sie sehen anders aus als vorher. Lebloser, deformierter, was am Blech liegen könnte. Wenigstens ist deine Hose wieder da, wo sie hingehört, sagt eine zynische Stimme in ihrem Kopf. Ihre Hände beginnen wieder zu zittern. Sie bestreut sie mit Seifenspänen aus der Mühle, bis sie aussehen wie gepudert. Dann schrubbt sie rotes Blut und schwarze Krusten von ihren Händen. Der Zitronenduft beschert ihr eine Gänsehaut. Das Föhnen dauert ihr zu lange. Sie wischt die Tränen weg, die unaufhörlich fließen. Das Wasser an ihren Händen mischt sich mit den Zeugen ihrer Panik. Suchend sieht sie sich um. Ihr Telefon! Sie tastet danach in ihrer Hosentasche. Da ist es nicht, aber in der Trainingsjacke. Während sie es aufklappt und die einzige Nummer eintippt, die ihr in dieser Situation noch in den Sinn kommt, schimpft sie unentwegt mit sich. Auf der Brücke hättest du Hilfe rufen müssen. Jetzt ist es zu spät. Sie presst sich zitternd das Telefon ans Ohr, betet, dass der eine Mensch, der ihr alles bedeutet, dieses Grauen von ihr nehmen kann. Gleichzeitig weiß sie, dass nichts mehr sein wird, wie es war. Am anderen Ende wird abgehoben. Sie beginnt zu schluchzen.
Rusty, ich hab Mist gebaut.
Das war Der Fall Jenna von Jaden Quinn.
Vielen Dank, dass ihr euch diese Kurzgeschichte angehört habt. Wenn ihr selbst Kurzgeschichten schreibt oder jemanden kennt, der Kurzgeschichten schreibt, oder mal von jemandem gehört habt, der Kurzgeschichten schreibt, und ihr sie hier hören wollt, das ist euer Zuhause. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestdida.de. Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden. Eure Silke Siegel.